Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich habe mir heute unseren Chef-Investment-Strategen Bernd Schimmer eingeladen, denn wir wollen auf das Halbjahres-Update unseres Jahresausblicks auf ertragreicher Fahrt in ungeordneten Zeiten schauen. Erstmal moin Herr Schimmer, schön, dass Sie da sind.
Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Schön. Herr Schimmer, wir wollen heute gemeinsam einmal darauf gucken. Wir sind ja gestartet in das Jahr, wie gesagt, mit dem Ausblick auf ertragreicher Fahrt in ungeordneten Zeiten. Wir schauen heute einmal drauf, blicken auf die konjunkturellen Rahmenbedingungen. Was hat sich bewahrheitet? Was hat sich verändert? Wie hat sich vielleicht auch das Spielfeld verändert? Und wollen dann aber auch sehr schnell in die Ableitung für unsere Anlagestrategie gehen, diese überblicken, diese überprüfen und schauen, wie wir uns für das zweite Halbjahr noch aufstellen können und wie sich unsere Hörerinnen und Hörer aufstellen können. Ich freue mich sehr drauf. Deswegen lassen Sie uns auch genau und direkt starten. Schauen wir einmal auf die konjunkturelle Entwicklung diesseits und vielleicht auch jenseits des Atlantiks. Schauen wir einmal auf die konjunkturellen Rahmenbedingungen. Was sagt uns denn das Thema in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus?
Ja, sehr gerne. In der Tat, wir haben mannigfaltige Einflussfaktoren. Das haben wir ja auch versucht, mit der Überschrift des Halb-, aber auch des Jahresausblickes dementsprechend auch kenntlich zu machen. Das ist alles ziemlich ungeordnet. Aber, und insofern ist das mehr als berechtigt, wir haben auch unsere Basisfaktoren und das ist die Konjunktur. Kurz zusammengefasst, die Weltwirtschaft ist und bleibt schwächlich. Nach wie vor stechen die USA hervor. Die werden auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach wiederum ein gutes Wachstum haben. Das lässt sich aufgrund von bestimmten Basisfaktoren, Basiseffekten, die eigentlich schon fest verbuchbar sind, gar nicht mehr vermeiden. Die werden also eine Wachstumsrate zwischen 2 und 2,5% haben. Das ist oberhalb des Potenzials. Und der Rest der Welt, wenn man das mal sehr, sehr einfach sagt, der enttäuscht eigentlich ein Stück weit. Insbesondere hat China nicht das alte bekannte Feuer. Die haben nach wie vor zu kämpfen an dem Thema Immobilienmarkt. Die haben auch nach wie vor daran zu kämpfen, dass sie ihre Einkommensunterschiede ein Stück weit nivellieren. Wir erinnern uns noch alle an den Parteitag von Xi. Das hat alles Auswirkungen und Nachwirkungen. Darüber hinaus haben wir das Thema Handelskonflikte. Also da kommt lange nicht mehr die Dynamik her. Ja, und Europa, da muss ich sagen, also wir konnten das Schlimmste vermeiden. Die gute Botschaft ist, wir sind nicht in die Rezession abgerutscht. Das war für Europa in Gänze nicht zu vermuten. Diese Gefahr bestand aber für Deutschland durchaus. Also wir haben uns da leicht oberhalb der Nulllinie gefangen. Es gibt den Ausspruch eines sehr, sehr bekannten, in Deutschland sehr, sehr bekannten Wirtschaftsforschungsinstituts. Die haben ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2024 verdoppelt. Das hört sich irre an. Davor war sie bei 0,2% und jetzt ist sie bei 0,4%. Wir waren immer bei 0,3%, also genau dazwischen. Das ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, Stagnation. Und es ist auch so, dass sie eine Wachstumsveränderung von plus 0,1, 0,2 oder 0,3, das sind so kleine Einheiten, das ist ein Stück weit gar nicht mehr spürbar realwirtschaftlich. Was ein bisschen schade ist, dass wir zum Schluss des zweiten Halbjahres so eine Art Frühjahrsbelebung in Deutschland haben feststellen können. Und zwar ging das fast über alle Frühindikatoren. Mhm. Und da muss man leider sagen, die Indikatoren, die wir jetzt im Juni bekommen haben, zeigen leider wieder auf Rückwärtsfahrt. Das heißt, dieser leichte zyklische Überholvorgang, der da möglicherweise hätte draus resultieren können, der wird nicht kommen. Mhm. Also am Ende ist das ein stagnatives Umfeld.
Hätten Sie eine Erklärung dafür, warum die Frühjahrsindikatoren sich quasi so ein bisschen wieder zurückgedreht haben? Oder ein Indiz?
Naja, ein Großteil dessen, was wir zur Rate ziehen, sind Stimmungsindikatoren. Mhm. Und diese Stimmungsindikatoren funktionieren ja häufig so. Erste Frage ist, wie ist die Situation Ihres Unternehmens? So, dann kann man sagen, gut, mittel. Nächste Frage ist, wie wird die Zukunft? Gut oder besser, mittel, also unverändert, schlechter. Und wenn Sie dann an einem Punkt sind, wo es schon sehr schlecht ist, dann kreuzen Sie nicht unbedingt noch schlechter an, weil die Situation ist schon schlecht. Also kreuzen Sie gleichbleibend an und daraus resultiert schon eine Veränderung. Und da hat man dann eben halt gesehen, ja, gleichbleibend reicht dann aber eben halt dann am Ende volkswirtschaftlich nicht wirklich für einen Impuls. Also insofern ist das ein bisschen hausgemacht und es war nicht durchschlagend.
Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ein interessanter Part, sowohl für die Aktienmärkte als auch natürlich für uns konjunkturell, ist immer wieder die Frage, was passiert mit den Notenbanken? Wie reagieren und agieren die Notenbanken? Jetzt sind wir die Zinsreise gemeinsam gegangen. Jetzt sind wir die Zinsreise quasi auch im ersten Schritt wieder nach unten gegangen. Gerade das Thema Inflation und die Arbeitsmärkte dort als Treiber. Was können wir von den Notenbanken nach jetzt ja dem ersten Schritt nach unten quasi noch erwarten für das nächste Jahr oder Halbjahr?
Wir haben dort eine Berg- und Talfahrt erleben müssen im ersten Halbjahr. Ein bisschen offene Freude von meiner Seite, dass wir immer gesagt haben, diese Zinseuphorie, die Märkte in Teilen adaptiert haben, ist übertrieben. Das wird nicht so kommen. Also in Teilen Anfang des Jahres ist der ein oder andere Marktbeobachter, aber auch die Märkte selber, sind davon ausgegangen, dass wir in den USA 6, 7 Leitzinssenkungen bekommen und dass die Europäische Zentralbank dem auch nachfolgen wird. Das war viel zu viel. Das war euphorisch und das war auch meiner Meinung nach im Hinblick auf die damals noch starken und hohen, viel zu hohen Inflationszahlen auch unrealistisch. Daraufhin, Märkte sind nun mal so, haben die Märkte das korrigiert, nachdem ihnen die Notenbanker auch deutlich gesagt haben, das, was ihr da erwartet, das wird so nicht eintreten, weil am Ende machen wir die Zinsen und nicht ihr. Das wiederum führte dazu, dass mehr oder weniger, insbesondere in den USA, fast alle Zinssenkungserwartungen für dieses Jahr ausgepreist worden sind. Dann ist wiederum die EZB mit einem ersten vorsichtigen Signalschritt, der am Ende auch nicht wirklich viel auswirkt, realwirtschaftlich, vorgeprescht. Das war überraschend, weil in der Regel ist es nun mal so, wenn jemand die Leitfunktion hat, dann sind das die Amerikaner. Die werden wir so leicht hier in Europa, wenn wir uns nicht dramatisch verändern, auch nicht übernehmen können. Und insofern tun alle anderen Notenbanken sich immer ein Stück weit schwer. Das gibt irgendwie ein, zwei Ausnahmen, die ihren eigenen Weg gehen können. Aber in der Regel orientiert man sich und insbesondere die Europäer und orientieren sich an die USA. Was ist dann passiert? Zum Ende des Halbjahres, also sehr aktuell, hat der amerikanische Notenbankpräsident, der, muss man auch mal sagen, wirklich einen hervorragenden Job macht, sich hingestellt und lauter darüber nachgedacht, dass es ja auch Gefahrenpunkte geben könnte, wenn man die Zinsen zu lange oben lässt. Da muss man wissen, die Amerikaner haben ein doppeltes Mandat. Auf der einen Seite sollen sie für Preisniveaustabilität sorgen, sie sollen aber auch für Vollbeschäftigung sorgen. Und in der Tat ist es so, dass die amerikanische Wirtschaft sich auf den letzten Metern spürbar abgekühlt hat und auch die Verspannung, und das ist elementar, Arbeitsmarkt sind so nicht mehr spürbar. Das heißt, die Arbeitslosenquote ist von einem super niedrigen Niveau jetzt wieder auf ein nur niedriges Niveau gestiegen und die Inflationszahlen sind zurückgekommen. Das heißt, das war der offizielle Startschuss auch in den USA für Leitzinssenkung. Die können sich Zeit lassen, aber am Ende aller Tage würde ich heute sagen, die EZB wird sowieso tun. Tür und Tor für Leitzinssenkung sind jetzt auch von Seiten der Notenbanker geöffnet und die Amerikaner werden etwas tun. Und ich glaube, dass die Markterwartungen zwischen 1 und 2 Leitzinssenkungen in Amerika in diesem Jahr sehr realistisch sind. Ähnliches werden wir wohl noch hier auch in Europa erleben. Und am Ende muss man auch sagen, man guckt dann immer so verbissen, sind es in 1, sind es 2, möglicherweise sogar 3. Das ist eigentlich für uns Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger fast egal. Wichtig ist festzustellen, dass in den nächsten, ich sag mal, 24 Monaten mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit der Kurzfristzins deutlich unter dem Niveau liegen wird, wie heute steht. Das ist entscheidend und ob das dann am Ende vielleicht 8 Leitzinssenkungen sind oder nur 6 Leitzinssenkungen sind. Am Ende wird man sich, wenn die Inflationszahlen stimmen, und das spricht heute deutlich mehr dafür, als wir das noch vor 3 Monaten hätten sagen können, wird man sich irgendwo immer diesem neutralen Zins nähern. Der ist in den USA wahrscheinlich ein bisschen höher als in Europa und das wird irgendwo zwischen 2 und 3% sein. In Europa eher ein bisschen darunter und in den USA eher in der Mitte.
Ein Thema, das ja sowohl mit den Zinsen verknüpft ist, als auch so ein bisschen mit den ja doch wichtigen politischen Wahlen und Entscheidungen, die dieses Jahr anstanden. Ich gucke mal auf die Europawahl oder aber auch anstehen noch, wenn wir auf die USA schauen, die dort so ein bisschen zum politischen Spielball geworden ist, ist das Thema Staatsschulden. Ja, jahrelang negiert, weil irrelevant. Aufgrund der Zinssituation hat sich das jetzt doch wieder ein bisschen mehr in den Fokus gespielt. Wie bewerten Sie das? Ist das ein Thema, was uns in der nächsten Zeit intensiver beschäftigen wird?
Da gehe ich fest von aus. Warum ist das so? Das ist ja richtig eingeleitet worden. Wir haben diese beiden großen Krisen gehabt, wovon die eine ja immer noch leider uns täglich auch neu herausfordert, nämlich der Ukraine-Krieg. Wir haben davor die Pandemie gehabt mit Corona. Völlig klar war, dass Notenbanken zusammen mit der Politik, also mit den Staaten, alles dafür tun werden, dort Stabilität reinzubringen. Da das Geld natürlich nicht vorhanden ist, muss man Schulden aufnehmen. Die Notenbanken haben Geld gedruckt, an den Staaten geholfen, indem sie Anleihen gekauft haben. Alles Dinge, die ein Stück weit nicht so schön sind, aber die man in einer wirklichen Krise, und diese Krise war ja de facto vorhanden, ein Stück weit rechtfertigen kann und sogar gutheißen kann. Da guckt dann auch keiner auf eine Verschuldung. Und es ist ja auch schon eben gesagt worden, wenn sie dann auch noch Negativzinsen haben, das war ja in Deutschland der Fall, die Bundrenditen waren ja, 10-jährige Bundesanleihen waren bei -0,7. Also sie haben ja sozusagen Geld verdient, die Schulden aufgenommen haben, dann ist das Bild heute ein völlig anderes. Das Bild ist auch ein völlig anderes, wenn diese Krise nicht mehr da ist. Denn dann gucken natürlich die Investoren wieder genauer hin und sagen, hey, wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Verschuldung und wie ist der Plan morgen und übermorgen? Und da wissen wir, dass wir unglaubliche Herausforderungen haben. Wir haben die Transformation zu bewältigen. Wir müssen ja irgendwie dieses Thema Klimawandel in den Griff kriegen. Wir wissen auch, dass wir geopolitische Herausforderungen haben und da gibt es zig Stück, die einfach erstmal Geld kosten, weil wir nicht mehr so stark globalisieren, weil wir das Thema Arbeitsteilung nicht mehr haben, weil wir auf der anderen Seite, aber auch seitens unserer Wählerinnen und Wähler, bestimmte Dinge haben, die dort eingefordert werden. Das heißt, wir brauchen da auch eine Unterstützung. Es werden gerne zuweilen dann auch diese Geschenke verteilt, die häufig auch konsumtiv sind und nicht investiv sind. Das kostet alles Geld. Das heißt, es könnte eher darauf hindeuten, dass diese Verschuldung eher auf- und ausgebaut wird. Wir sind aber in Teilen schon auf einem Niveau angelangt, wo das problematisch ist. So, mit anderen Worten, das, was wir derzeit sehen, da gibt es leider eine doch größere Wahrscheinlichkeit, dass dieses Thema morgen und übermorgen präsenter werden wird und dass dann halt dieses Korrektiv, was wir haben, und das ist der Markt, dann entscheiden wird und sagen wird, für den Zinssatz bin ich nicht mehr in der Lage und ich möchte es nicht. Ich bin nicht mehr willens, dir dafür eine Finanzierung zu geben und ich kaufe deine Anleihe nicht. Dann musst du mir entweder mehr Geld bieten oder du musst mir einen Plan zeigen, dass du deine Schulden kompensierst, dass du sie auf dem Stand hältst oder dass du sie möglicherweise sogar abbaust. So, also insofern wird das Thema in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr viel aktueller sein, als es heute noch ist.
Vielen, vielen Dank. Bevor wir gleich zum Thema Anlagestrategie, also der eigentlichen Kür des Podcasts kommen. Lass uns doch nochmal kurz drauf schauen, was machen wir denn jetzt mit den konjunkturellen Umfeld, mit den Rahmenbedingungen? Also was können wir daraus mitnehmen? Welche Essenz können wir daraus filtern für eben genau das, nämlich das Thema Anlagestrategie zweites Halbjahr 2024?
Ich glaube, eine ganze Menge. Vielleicht eine erste Anmerkung. Wie konnte das denn so passieren in diesem ersten Halbjahr? Warum sind die Ergebnisse so, wie sie sind? Mit anderen Worten, warum war das in der Tat, wie ein Stück weit, wenn man das so sagen darf, versprochen, sehr, sehr ertragreich? Weil Aktienmärkte haben wirklich gut funktioniert. Die Anleihenmärkte haben auch gut funktioniert. Insbesondere mit dem leichten Renditeanstieg, der für die Kurse, also für die bereits etablierten Anleihen, vielleicht nicht ideal war, kurzfristig mit Abstrichen versehen war, war aber die Neuanlage durchaus lukrativ. Also im Prinzip, wenn man denn so will, mehr oder weniger ein Goldilocks-Szenario. Also besser geht's nicht. Goldglöckchen-Szenario. Warum ist das so? Naja, auf der einen Seite muss man sagen, wir haben, wenn auch eine sehr schwache volkswirtschaftliche Entwicklung, aber wir haben halt keine Rezession. Eine Rezession mag der Aktienmarkt überhaupt nicht, weil dann geht's zur Sache, dann kommt es zu Firmenpleiten, dann kommt es zu hohem Wettbewerb, dann gehen die Margen zurück und, und. Haben wir nicht gehabt, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben einen strukturellen Treiber. Das heißt, wenn ich nicht auf das allgemeine Wirtschaftswachstum setzen kann, dann eben halt auf etwas Strukturelles. Und das hat der Markt viel stärker, als wir das erwartet haben. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. komplett umgesetzt. Und dieser strukturelle Treiber, das ist nicht das große Spektrum der sogenannten 4 oder 5 Ds, sondern in diesem Fall ist es die künstliche Intelligenz oder die Digitalisierung. Das hat dazu geführt, dass diese Unternehmen überproportional profitiert haben. Alle anderen Anlageklassen haben aber auch funktioniert, weil die Inflationsgefahren dementsprechend zurückgegangen sind. Und der Markt hat das in diesem Jahr oder in dieser ersten Halbjahreshälfte wunderbar gemacht. Immer wenn wir schlechte Konjunkturzahlen bekommen haben, dann hat er die Zinskarte gespielt, weil schlechte Konjunktur heißt ja, dass Inflation vielleicht schneller zurückgeht, heißt dann eben halt auch, dass die Notenbanken die Zinsen senken können. Hatten wir gute Konjunkturzahlen, hat er gesagt, ja Mensch, das ist ja gut für die Gewinne, für die Unternehmensgewinne. Und höhere Unternehmensgewinne rechtfertigen auch höhere Kurse. So, und so kam es eben halt auch zu dieser Schaukelbörse mit nur minimalen Eintrübungen nach unten, aber man hat sich immer wunderbar nach oben justieren können. Kann man das jetzt ein Leben lang so weitermachen, ohne, wir nennen das Volatilität, nach unten, also ohne starke Schwankungen? Nee, wahrscheinlich nicht. Kann das jetzt auch im zweiten Halbjahr durchaus noch reichen, weil die Notenbanken ja noch mal mehr Bereitschaft gezeigt haben, die Zinsen dann ins B auch wirklich zu senken? Möglicherweise schon, ja. Also das kann man gut nachvollziehen. Vielleicht noch ein Satz zu unserer Anlagestrategie in ungeordneten Zeiten. Die sind ja nach wie vor vorhanden. Die großen Herausforderungen, Pandemie ist vorbei, aber die anderen großen Herausforderungen, wir kennen sie alle, die Auseinandersetzungen im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine. Ob das Scharmützel ist, jetzt mal nicht mit Waffengewalt zwischen dem sogenannten globalen Süden und den westlichen Staaten, ob das die Auseinandersetzung, Zölle etc. pp. Mit China sind, des Westens allen voran mit den USA, ob das die Wahl, die jetzt ja eben halt ansteht, jetzt nochmal wiederum unter anderen Vorzeichen in den USA, Kamala Harris auf der einen Seite, Trump auf der anderen Seite. All das führt ja nicht dazu, dass wir beruhigt nach vorne gucken können. Die Kapitalmärkte sind da sehr viel abgebrühter und die werten genau dies und jenes, was derzeit ist. Und wenn da nichts Schlechtes kommt, das heißt, wir können weiterhin die Rezession vermeiden, wir hangeln uns so durch und die Unternehmen verdienen ihr Geld. Der Zinsgläubiger wird auch dementsprechend dann eben halt auch mit dem, was er versprochen bekommen hat, nämlich Zinszahlung, und eine hundertprozentige Rückzahlung belohnt, dann ist alles gut. Ne? Mhm. Also das Umfeld ist nach wie vor eigentlich vordergründig extrem schwierig, muss man ganz deutlich so sagen. Guckt man ein bisschen weiter rein, muss man sagen, ja, es könnte auch so weitergehen.
Mhm. Gut, das führt ja aber auch dazu, und das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung, dass wir in unserer strategischen Ausrichtung, auch bezüglich des wirtschaftlichen Umfelds, weder besonders defensiv noch besonders offensiv sind. Das heißt, wir bevorzugen da eine breite, eine ausgewogene Vermögensaufteilung, die gerade nochmal das Thema Internationalisierung nach vorne stellt, auch aufgrund, und so habe ich Sie verstanden, der politischen Bewegung, die uns so in der Welt und aber auch in Europa speziell begleiten. Das heißt, um diese ganzen Faktoren gegeneinander auszugleichen, auszuspielen, auszutarieren, sind wir da, wie gesagt, weder besonders defensiv noch offensiv und sind besonders in der breiten Streuung unterwegs. Auch das ist ja nichts Neues, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist sehr begründet nichts Neues, weil es eben funktioniert. Einen wichtigen Part haben Sie eben gerade schon angesprochen, das Thema KI als Stimulus. Als wichtigen Punkt bei den 4 oder mittlerweile 5 Ds ja auch unter dem Part Digitalisierung verheiratet. Allerdings, und das möchte ich hier auch nochmal ganz doll betonen, jetzt mache ich zwar einen Part der Anlagestrategie, das können Sie aber gleich gerne nochmal mit aufnehmen und wahrscheinlich wesentlich besser machen als ich. Auch da die anderen Ds, ich nenne sie gerne nochmal, wir haben einmal das Thema D oder Reglobalisierung, Demografie, Dekarbonisierung, also das Thema Umbau der Gesellschaft und ganz neu aufgrund der aufkeimenden Krisenherde, aufgrund der Geopolitik, das Thema Defense als 5. D. Auch das sind Trends oder auch das sind besonders die Trends, die uns gesellschaftlich und ökonomisch in den nächsten Jahren prägen werden und das sind Themen, die sich dementsprechend in der strategischen Vermögensanlage wiederfinden sollten, so zumindest unsere Meinung. Und auch darüber hinaus, wenn sich das in der öffentlichen Wahrnehmung, findet das eine Thema mal mehr statt als das andere. Das eine wird mal mehr gespielt, taucht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung auf, das andere zwischendurch weniger. Trotzdem bleiben diese Themen essentiell für die zukünftigen Jahre bei uns und dementsprechend auch als Teil der strategischen Vermögensallokation. Das ist hier vielleicht nochmal für mich ganz, ganz wichtig, auch nochmal mitzugeben. Es ist nicht nur das Thema KI, auch wenn es natürlich im Moment gerade nach vorne gestellt wird, aber auch hier, das propagieren sie. Ich weiß gar nicht, jetzt müsste ich in den Kapitalmärkten und in den Kapitalmarkt ausblicken, die von Ihnen und Ihrem Team verfasst wurden, weit zurückgucken. Ich weiß gar nicht, seit wann wir diese Ds aufgenommen haben. Wissen Sie das aus dem Kopf?
Ich würde mal sagen, schlecht vorbereitet. Ich selber habe sie zu verantworten. Ja, es werden 4-5 Jahre sein, denke ich. Ne?
Genau. So,
aber was ja in der Tat auch richtig ist, sie sind in der Wahrnehmung nicht gleichbleibend. Wir haben, das mag jetzt gute 2 Jahre her sein, und da war das Thema Dekarbonisierung ganz, ganz weit oben angesiedelt. Jetzt seit 2 Jahren haben wir das Thema Digitalisierung und da nochmal die Spitze des Eisberges, künstliche Intelligenz mit allem, was dazugehört. Ja. Das ist so. Ist damit das Thema Reglobalisierung oder ist damit das Thema Dekarbonisierung oder Defense leider ja auch ein Thema, dem wir uns innere äußere Sicherheit, dem wir uns mehr widmen müssen? Ist das damit unwichtig geworden? Nee, natürlich nicht. Konnte man mit diesen Themen besonders erfolgreicher im Sinne von Wertsteigerung, von Performance in diesem ersten Halbjahr sein? Nee, muss man auch mal deutlich sagen. Konnte man nicht. Sind es aber dennoch strukturelle Themen, die wiederkommen werden müssen, mehr oder weniger? Ja, auf jeden Fall. Gibt es dort eine Akzentuierung, wo wir gesagt haben, ja, wir würden es akzentuieren derzeit auf das Thema Digitalisierung zusammen mit dem Thema Automatisierung, mit dem Thema Sicherheit, aber eher im Bereich von Cybersecurity. So mit diesen beiden zusätzlichen Standbeinen, ja, auf jeden Fall würden wir das auch erstmal beibehalten. Ja, würden wir allerdings auch strukturell sagen, dass die anderen Themen kommen, ja, die werden wiederkommen. Da jetzt so eine Art, will man ja gerne, naja, wann denn, ne? So, das wird keiner sagen können, wenn man das wirklich realistisch betrachtet. Kein Mensch kann sagen, das setzt wieder am 3. Januar 2025 ein. Nee, man braucht es. Akzentuierung derzeit aber klar auf dem Thema Digitalisierung.
Mhm. Die Akzentuierung auf dem Thema Digitalisierung, das ist kein Phänomen, das nur wir haben. Das ist ein Phänomen, das, glaube ich, im breiten Markt verstanden ist und bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage, weil es signalisiert so ein bisschen eine gewisse Marktenge in den Märkten. Also fokussieren wir uns jetzt nur noch auf das Thema KI und das Thema Digitalisierung und da einmal die Frage in Ihre Richtung. Wie bewerten Sie das Thema Marktenge, besonders im Bereich der Aktienengagements? Und wie bewerten Sie vielleicht auch den Gegenspieler dazu, also das Thema Nebenwerte? Ist das schon wieder ein Thema? Ist das etwas, was wir uns schon wieder in die Bücher schreiben können? Oder wie legen wir uns da die Karten?
Das sind gute, aber mehrere und auch nicht ganz unkomplexe Fragen. Ich versuche das dennoch so kurz und bündig zu beantworten, wie es halt möglich ist. Diese Marktenge, die wir jetzt nochmal in einer deutlich fortgeschrittenen Situation im zweiten Halbjahr gesehen haben, wo am Ende ja mehr oder weniger dann die Marktteilnehmer nur noch auf ein Unternehmen geguckt haben, das kann ja nicht gut sein. So, das kann nicht gut sein und das zeigt ja eben halt auch, dass möglicherweise, was die Bewertung anbelangt, die anderen Unternehmen eigentlich schon richtig bewertet sind und dass man jetzt eben halt so den letzten Tropfen, der dann wiederum zu einem Kursanstieg und auch in den Indizes geführt hat, dann in diesem einem Unternehmen gesehen hat. Ja, jetzt werden natürlich viele sagen, warum setzen wir denn nicht weiterhin einfach nur auf das Thema Künstliche Intelligenz, hat doch geklappt, auf das Thema Digitalisierung. Ich würde sogar so weit gehen, aus der Sicht eines Portfolio-Managers, ist das verantwortungslos, dann ist man auch von diesem einen Thema abhängig und wir alle kennen die Zukunft nicht, wir wissen, dass es strukturell ist. Wir wissen aber auch aus der Vergangenheit heraus, dass sich bestimmte Trends dann irgendwann auch zu Recht gedreht haben, ob dann Wettbewerb aufgekommen ist, so dass die Margen nicht mehr gehalten wurden, ob dann bestimmte kartellrechtliche Sachen kamen, wie auch immer. Es hat einen Abbruch gegeben. Das muss man wissen und insofern ist das zu einseitige Aufstellen und das sehen wir jetzt eben halt auch in den breiten Indizes. Das ist nicht gesund. Erster Punkt. Jetzt aber zu sagen, ich mache da einfach nicht mit, ist auch fahrlässig. Aber man muss es dann, glaube ich, eben halt wirklich so einphasen, dass man so proportioniert mitmacht, dass man daran partizipiert, weil das wird man sich auch nicht leisten können als Portfolio-Manager, zu sagen, naja gut, viele von meinen Kollegen und Kollegen haben eine Wertentwicklung, ich sag mal, von 10%. Ich bin mit 3 zufrieden, weil ich war auf der sicheren Seite. Das wird ja nicht klappen. Also muss man mit einem bestimmten Teil da sein, muss dann aber eben halt auch ganz klar sagen, das, was wir da gemacht haben, das haben wir bei vollem Bewusstsein gemacht, weil wir uns auch verantwortlich dafür sehen, dass wir eben halt diese nach meinem Dafürhalten zu starke Marktenge, die in Teilen in diesen Märkten vorliegt, dass wir das für ungesund erachten. So, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, könnte man dann ja eben halt auch sagen, ja, dann machen wir es doch eben halt ganz, ganz breit und gehen auf das Thema Nebenwerte. Das ist erstmal eine sehr, sehr allgemeine Formulierung. Was ist eigentlich ein Nebenwert? Wenn ich mir diese riesigen Marktkapitalisierungen in den USA angucke, dieser, wir nannten sie ja in Teilen fantastischen Sieben, dann ist hier in Europa...
Ist alles ein Nebenwert.
Ein Nebenwert. Ja. Das sind alles Nebenwerte. Die verdienen gar nicht irgendwie in den Spitzenindizes aufgenommen zu werden. Also ist auch immer eine Diskussionsfrage, wo fängt das an und wo hört das auf? Ich persönlich würde mich freuen, wenn einfach die großen Indizes, und das ist insbesondere der S&P 500, wenn dort mehr Marktbreite reinkommt. Und es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Die anderen Unternehmen holen auf oder diejenigen, die bislang den auch unter anderem den S&P 500 getrieben haben, die lassen nach. Wir wünschen uns natürlich Ersteres, dass die anderen Unternehmen aufholen. Möglicherweise ist das aber auch eine Bewegung zwischen zwei kommunizierenden Röhren. Also beides passiert. Nebenwerte, wann sind Nebenwerte gut? Nebenwerte lieben niedrige Zinsen aufgrund der Finanzierungsbedingungen, die für sie in der Regel immer etwas schwieriger sind als für die hochkapitalisierten Unternehmen. Nebenwerte lieben in der Regel eine gute konjunkturelle Verfassung. Also ein Aufschwung ist tendenziell immer positiv für das Thema Nebenwerte. Und Nebenwerte kommen in der Regel auch aufgrund einer sehr moderaten, einer sehr günstigen Bewertung. Heute die Bestandsaufnahme ist günstigere Finanzierungsbedingungen, glaube ich, in Teilen könnte das eintreten. Oberflächlich ja, weil die kurzfristigen Zinsen werden sinken, das glauben wir auch sehr fest. Ob das sich wiederum dann eben halt auch bei den langfristigen und Zinsen widerspiegelt, weiß ich nicht so richtig. In den USA in Teilen ja, ich glaube in Europa eher nein. Weil eins muss man auch sagen, die EZB-Leitzinsen, damit können sie keine Investitionsfinanzierung machen. Dafür brauchen sie langfristigen Zinsen. Und bei den langfristigen Zinsen glauben wir eigentlich eher an eine Seitwärtsentwicklung, mittelfristig vielleicht sogar eine leichte Erhöhung, weil sie eigentlich heute schon sehr niedrig sind. In den USA sind wir deutlich weiter vorangeprescht bei den kurzfristigen Zinsen. Das könnte da so ein bisschen abstrahlen, auch auf die langfristigen Zinsen. Also Thema Finanzierungsbedingungen, da würde ich denen mal, das würde ich mal so befriedigend einordnen, aber nicht unbedingt ein Riesenstimulus. Thema konjunkturelle Verbesserung, weiß ich auch nicht so richtig. Also ich habe jetzt nicht, insbesondere weil die USA in 2025 wahrscheinlich sich eher ein bisschen abschwächen werden gegenüber 2024, also weltwirtschaftlich wird das jetzt nicht ein riesen konjunktureller Aufschwung werden. Also da fehlt so ein bisschen das Feuer, was Nebenwerte eigentlich wirklich brauchen. Ohne Frage, das muss man ganz klar sagen, sind Nebenwerte sehr moderat bewertet und sind lange vernachlässigt worden von den Investoren. Man hat sich konzentriert auf die großen Werte. Also vor dem Hintergrund gibt es eine Chance der Rotation. Was mir wirklich fehlt, ist der konjunkturelle Rückhalt.
Ein anderes Thema, das zwar Teil immer unserer strategischen Vermögensaufteilung ist, allerdings auch dieses Jahr so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, ist das Thema Immobilien, die ja auch durchaus denen die Zinsentwicklung so ein bisschen zu schaffen macht. Wie ist Ihr Statement zu diesem Thema in der Vermögensallokation?
Das Thema Immobilien nicht falsch abzuhandeln, grenzt wahrscheinlich eher an ein Wunder und es ist auch nicht möglich, weil Immobilien als solche ist ja so facettenreich. Da reden wir erstmal über die unterschiedlichen Nutzungsarten, ganz grob, eben halt Wohnen und Gewerbe. Und Gewerbe, dann ist es natürlich auch ein Unterschied, ob Sie über Büro, über Shoppingcenter oder ob Sie über Logistik reden. So, also das ist extrem heterogen. Dann haben wir natürlich auch das regionale Thema. So, es ist möglicherweise auch ein Unterschied, ob wir über Immobilien in den USA, in China oder hier in Hamburg reden. Also so einfach ist es nicht. Was wir gemacht haben und wo wir vom Grundsatz her, auch was die Produkte und die Produktqualität anbelangt, heute sagen, die Immobilien werden weiterhin dazugehören, wo ich mich jetzt auch so ein bisschen aus dem Fenster lege, wenn wir insbesondere das Thema Wohnen hier in Deutschland betrachten, dann gibt es doch viele Anzeichen, dass wir entweder kurz vor, genau drauf oder kurz hinter der sogenannten Talsohle sind. Also mit anderen Worten, es scheint schon so zu sein. Auch da ist es natürlich unterschiedlich. Was ist das für ein Gebäude? Was ist das für eine Wohnung? Ist das ein Neubau? Ist das energetisch auf dem neuesten Stand? Ist das ein Altbau, womit sie eigentlich nichts mehr anfangen können? Und, und. Es gibt viele Wenn und Abers. Aber man kann ein bisschen pauschalisieren. Ich glaube, dass diese Talsohle eben halt erreicht ist und dass es dort eine Stabilisierung gibt. Wir haben die Quote für das Thema Immobilien im Vorhinein verkürzt. Wir haben sie geringer gemacht, weil einfach die Konkurrenz seitens der festverzinslichen Wertpapiere da war, weil wir wieder eine Verzinsung haben und, und. Ich würde sie heute nicht erhöhen, aber ich glaube auch, dass mit dieser verringerten Quote, die wir eben halt auch in der Vermögensallokation unseren Kunden und Kunden anbieten, dass wir da gut positioniert sind und dass man sie auch braucht, die Immobilien. Und dass ein Gutteil dessen, was wir an Korrektur haben mussten, aufgrund der veränderten Situation, dass das jetzt eigentlich auch verarbeitet sein muss.
Das ist ja auch immer ein bisschen die Kunst, die Sie gerade angesprochen haben, beziehungsweise das Dilemma, in dem man sich bewegt. Wir sprechen dann in der Vermögensallokation quasi von Immobilien, in der Realität von Immobilien als Gänze zu sprechen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Das heißt, wir versuchen hier ganz, ganz viele Themen, ob das Wohnimmobilien, Büroimmobilien, gute Lagen, internationale Lagen etc. sind, miteinander zu verbinden und quasi so zu pauschalisieren, dass wir es im Rahmen der Vermögensanlage bespielbar machen, aber auch nicht so im Detail dann dort reinzugehen, dass es quasi nicht mehr in diesem Fall hörbar oder lesbar oder generell konsumierbar ist. Dementsprechend propagieren wir da ja auch immer, um das Ganze jetzt mal in die Vermögensanlage zu übersetzen, breit gestreute, meistens aktiv gemanagte Investitionslösungen, die nämlich genau das tun, was wir hier im sprachlichen Gebrauch nämlich tun, nämlich das ganze Thema zusammenzufassen, aktiv zu managen und dann konsumierbar bzw. investierbar zu machen in der Vermögensanlage. Da nur noch mal kurz der Hinweis dazu. Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Vermögensallokation ist das Thema Gold oder Edelmetalle. Hier möchte ich es uns für uns beide einmal ganz einfach machen. Da haben wir nämlich gerade vor kurzem ein sehr, sehr, ich darf es eigentlich nicht sagen, weil es ein bisschen Eigenlob ist, aber es war ein sehr, sehr guter Podcast aufgrund des Gastes bzw. der Gäste, die dort da waren, genau zu diesem Thema gemacht, wo wir nochmal das Thema Gold auch gerade in diesem speziellen Jahr beleuchtet haben und hervorgehoben haben und warum das eben so wichtig ist, auch in der Vermögensanlage aufgrund der Eigenschaften. Gerne da mal reinhören. Der ist nach wie vor sehr aktuell. Also von daher, da machen wir es uns kurz und sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil einer strategischen Vermögensaufteilung nach wie vor. Einen Punkt möchte ich mit Ihnen gerne noch einmal beleuchten. Festverzinsliche oder Zinsen im Rahmen der Vermögensaufteilung. Lassen Sie uns da noch mal kurz zwei Worte zu finden. Worauf müssen wir achten, wenn wir uns auf das Thema Zinsen und ich kann es eigentlich schon, Ihre Frage eigentlich schon hören und das ist, über welche Zinsen reden wir denn eigentlich? Nein, aber wenn es um das Thema Zinsen in der Vermögensanlage geht, was sind da die wichtigen Punkte, auf die wir achten sollten?
Naja, wir brauchen auf der Seite auch eine gewisse Mischung. Auf der einen Seite brauchen wir halt wirklich gute Qualität. Das brauchen wir für Diversifikation. Das heißt aber, die beste Qualität wird dann am Ende auch den niedrigsten Zins haben. Wir gucken dort aber dann eben halt eher auf die Qualität. Haben wir eine Extraverzinsung, werden wir uns nach wie vor für eine gute Streuung, also viele, nicht die Einzelunternehmensanleihe, aber viele Unternehmensanleihen gebündelt entscheiden. Und es gibt eine Neuerung, die möchte ich auch hier kurz zur Sprache bringen. Das ist das Thema, geht so ein bisschen in das Thema Verschuldung einher, ist das Thema Fremdwährungsanleihen. Ich glaube, es ist eine gute Idee, in Maßen halt auch auf Anleihen hervorragender Qualität, aber eben halt in fremder Währung zu gucken. Will damit sagen, und da spricht die Europawahl ja Bände, wie schnell das gehen kann, dass man sich auch dort von der Streuung her noch etwas breiter aufstellen kann. Weil, wenn wir das Thema Verschuldung haben und wenn es dann eben halt in bestimmten Bereichen dann auch stärker ausgeprägt ist, dann gibt es immer noch gute Emittenten, gute Länder, die das Thema Verschuldung im Griff haben, die aber auch durchaus eine gute Verzinsung gewährleisten mit relativ kurzen Laufzeiten und wo ich dann eben halt die Währung als Diversifikator, sagen wir, habe, also nochmal als positives Momentum. Klar ist auch, dass das auch mal in eine andere Richtung gehen kann. Also, wenn ich das jetzt umdrehen würde, Währung, offene Währung, können natürlich auch aus der Sicht des Investors in die falsche Richtung laufen. Aber unter Streuungsaspekten glaube ich, um einen Akzent zu setzen, erachte ich in der richtigen Streuung mit einer guten Qualität das Thema Fremdwährung. Das würde ich aus- und aufbauen.
Sehr schön. Herr Schimmer, Sie haben es fast geschafft mit mir. Wir sind die Konjunktur durchgegangen, wir sind die einzelnen Teile der Vermögensallokation durchgegangen, wir sind die Anlagestrategie durchgegangen. Eine letzte Bitte hätte ich noch an Sie. Und das wäre das Thema, wir sind jetzt ja, die einzelnen Teile durchgegangen. Mögen Sie uns nochmal und unseren Hörerinnen und Hörern eine kleine vielleicht Zusammenfassung von dem, wie wir uns in der Anlagestrategie für das zweite Halbjahr 2024 idealtypisch aufstellen können, geben.
Ich versuche das kurz und knapp. Also ich fange mal mit dem Schaffen an. Das ist ja hier kein Schaffen, das ist ja keine Arbeit für mich. Das ist ja das ist ein Quell der Freude, zum Besten tragen zu dürfen. Nee, das ist alles wunderbar. Also klare Aussage ist, derjenige, der diese Risiken und eine gute Anlagestruktur für das erste Halbjahr gewählt hat, der ist belohnt worden. In Teilen mit, und das ist auch wichtig, immer mit Demut und ein bisschen Selbstkritik, hätte man noch offensiver vorgehen können. Das heißt mit anderen Worten, noch mehr Aktien, noch mehr strukturelles Wachstum, mit anderen Worten künstliche Intelligenz. Haben wir nicht und ich bereue das nicht, aber auch das ist Teil der Wahrheit. Für das zweite Halbjahr würde ich die Resilienz, die Robustheit aufgrund der Ergebnisse, die wir bereits erreicht haben, eher ein bisschen erhöhen. Ich will damit sagen, ich würde eigentlich nicht so fürchterlich viel umbauen, deswegen nennen wir den Titel ja auch 2.0. Wir haben keinen neuen Titel, sondern auf ertragreicher Fahrt in ungeordneten Zeiten 2.0 so fortsetzen. Vielleicht mit 2, 3 Akzentuierungen. Erste Akzentuierung hatte ich eben gerade angesprochen. Das ist das Thema Auf- und Ausbau Fremdwährung. Zweite Akzentuierung ist, wenn ich denn diese guten Wertentwicklungen im Bereich der Aktien gehabt habe, wir nennen das Reallokation. Das heißt, in Teilen die Quote eigentlich auf das zurückzuführen, wie ich sie vorher gehabt habe, einfach weil Aktien so wunderbar gelaufen sind. Das heißt nicht, dass ich jetzt im breiten Maße alle Aktienpositionen verkaufen würde, aber tendenziell, wenn ich derzeit eigentlich zu viele Aktien habe, aufgrund der Wertentwicklung, würde ich sie zugunsten der Anleihen investieren, weil ich da nach wie vor glaube, dass die Renditen sehr auskömmlich sind, Realverzinsung und, gibt viele Gründe dafür. Und eine letzte Akzentuierung, das haben wir auch gesehen, wirklich, wirklich gut mithalten konnte ja das Edelmetall, das Glänzende, nämlich das Thema Gold, ähnlich gut wie die guten Aktienmärkte. Und in Teilen auch Rohstoffe, aber insbesondere eben halt Gold. Und auch da würde ich eher trotz der guten Entwicklung, ein Aus- und Aufbau vornehmen. Aber auch nochmal im Rahmen dieser sogenannten strategischen Allokation. Ich halte es für völlig verkehrt, jetzt 30% oder 40% Gold im Portfolio zu haben. Weil das kann natürlich auch ganz schnell da hinten losgehen, weil das ist eine wirklich schwankungsreiche Anlageklasse. Auch wenn man immer sagt, das ist von extremer Robustheit und Sicherheit geprägt. Nee, wenn man sich das quantitativ anguckt, dann schwankt das relativ stark und das wollen wir nicht, aber wir wollen diese Robustheit durchaus haben und ich würde auch gerne ein bisschen mehr Gold nehmen. Das ist es eigentlich. Ein bisschen resilienter aufstellen noch im zweiten Halbjahr und ansonsten sich auch darüber freuen, dass das erste Halbjahr so gut gelaufen ist und das ein Stück weit auch zu konservieren. Genau.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Ausführungen und jetzt natürlich nochmal die Zusammenfassung der Anlagestrategie. Vielen Dank für die Antworten auf die Fragen, die ich gestellt habe. Ja, da bleibt es mir nur zu sagen, nein, Moment, ich muss Ihnen ja einmal nochmal das Wort übergeben und dann darf ich mit der Abmoderation starten. Also von daher, ja, danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
Ja, ich habe es ja schon gesagt, also ich bin beseelt. Nein, es hat einmal mehr Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht so für den einen oder anderen eben halt entweder ein bisschen Sicherheit oder vielleicht noch einen Impuls vermitteln konnten. Das wäre mir schon Freude genug. Vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe, diese Dinge eben halt zu präsentieren.
Für den oder diejenige, die Lust hat, sich das nochmal noch mehr im Detail anzuschauen, vielleicht nochmal den einen oder anderen Insight mehr in die Märkte, in die einzelnen Teile der Allokation zu bekommen, dem kann ich sehr empfehlen. Schaut euch den Halbjahresausblick 2.0 auf www.hasper-kapitalmarkt.de an oder kommt zu uns in die Hamburger Sparkasse, in die Filialen. Dort kann man sich das auch anschauen. Wir freuen uns über jeden, der uns besuchen kommt, egal ob digital oder offline, fällt mir gerade ein. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche allen eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.